und herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in einer Learnspiration Deep Dive Folge. Ich habe heute eine ganz tolle Gästin und ein ganz tolles Thema im Köcher sozusagen. Jennifer Fritz ist nämlich zu Gast und mitgebracht hat sie das Thema, was wir ja von guten Geschichten eigentlich fürs Lernen lernen können, beziehungsweise wie wir gute Geschichten fürs Lernen nutzen können. Und Jennifer wird sich gleich selbst nochmal in ein, zwei Sätzen vorstellen. Nur so viel vorab. Jennifer ist mit Concepts and Stories selbstständig, schon eine ganze Weile. Ist für mich wirklich eigentlich Storytelling Queen. Also so das Go-To-Girl, wenn es um gute Lerngeschichten geht. Und Jennifer war tatsächlich auch schon mal im Was lernst du Podcast zu Gast. Also das heißt, wir haben hier eine Wiederholungstäterin am anderen Ende sozusagen des digitalen Mikrofontischs. Und die Folge verlinken wir euch in den Shownotes. Sie war Ende 2023 mit ihrer Lerntandempartnerin Angela Hamacek zu Gast und die beiden haben berichtet, ja, wie man im Tandem lernen kann. Und heute, wie gesagt, soll es um Lerngeschichten gehen. Und jetzt sage ich erstmal, liebe Jennifer, herzlich willkommen zurück im Was lernst du Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
Hallo Conny, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auf unser gemeinsames Lernabenteuer hier. Und das ist ja genau gleich die erste Geschichte. Ich stehe für Lernabenteuer. Was bedeutet das? Lernabenteuer ist das Framing oder die Geschichte, die ich selbst über mein Leben und mein Arbeiten erzähle. Ich beschäftige mich mit Bildung, mit Storytelling und auch mit KI. Und da läuft natürlich nicht immer alles geradlinig. Und das darf es auch, denn in Abenteuern darf man Fehler machen. In Abenteuern darf man auch mal stolpern. In Abenteuern darf man auch mal einem Monster gegenüberstehen, mit dem man vielleicht gerade nicht klarkommt. Und das ist okay so. Und diese Lernabenteuer, die teile ich mit allen auf LinkedIn, in meinem Newsletter, aber auch in meinem Blog. Und Geschichten sind für mich mehr als einfach nur eine Erzählung. Sie sind Möglichkeitsräume. Das heißt, auch im Lernen, wenn wir diese Räume aufmachen und halten, da passiert so viel Spannendes.
So, und jetzt kann ich es gar nicht erwarten, mit dir ins Thema reinzuspringen, weil allein diese Intro hat so viel Lust gemacht, jetzt ins Thema Geschichten und Lernen tiefer einzutauchen. Jetzt kann ich dir ehrlicherweise fast gar nicht mehr die erste Frage stellen, nämlich wozu wir eigentlich Geschichten beim Lernen brauchen. Aber vielleicht hast du trotzdem eine gute Antwort drauf.
Ich habe eine Antwort für dich. Und zwar brauchen wir Geschichten, weil unser Gehirn einfach so funktioniert. Also wir Menschen, wir sind, man sagt ja immer, der Homo ludensis, also der spielende Mensch. Aber eigentlich sind wir der Homo narrazensis, also der erzählende Mensch. Und wofür nutzen wir Erzählungen schon immer? Für Inspiration und Simulation. Im besten Fall müssen wir die Fehler nicht alle selber machen, sondern unser Gehirn unterscheidet gar nicht so richtig, ob wir etwas erleben oder ob wir eine Geschichte lesen, sehen, hören. Die Gehirnareale, die da mitspielen, wenn wir eine Geschichte konsumieren, die sind ungefähr dieselben. Das heißt, wenn wir ein Buch lesen, sagt unser Gehirn, wir erleben das. Oder wenn wir mit Fremden im Theater sitzen. Vielleicht hast du es schon mal gemerkt, wir schwitzen so ein bisschen, wenn es aufregend wird. Oder man sieht das auch immer wieder bei ganz krassen Horrorfilmen, dass die Leute in Ohnmacht fallen sogar. Das bedeutet einfach, unser Körper, wenn es um Geschichten geht, macht er keinen Unterschied, ob wir das jetzt selber gerade erleben oder ob die Charaktere das erleben. Und das ist natürlich eine unfassbare emotionale Kraft. Und diese emotionale Kraft hilft uns beim Erinnern. Das heißt, was im Gehirn hängen bleibt, ist das, was emotional ist. Und was Lernen oftmals leider immer noch unterscheidet, ist, dass es professionell sein soll. Ich glaube, du hattest es in deinem Newsletter auch geschrieben. Wenn es ums Lernen geht in Deutschland, wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Und wenn es keine Arbeit ist, dann passt es nicht ins berufliche Leben. Und ich glaube, da können wir ansetzen.
Das glaube ich auch. Ich habe es da tatsächlich schon mal eine Sache ganz explizit mitgenommen. Du hast nämlich gesagt, was hängen bleibt, sind die Emotionen. Und hast du ja sozusagen anschließend gleich gesagt, naja, so sind wir aber eigentlich im Corporate Learning ja überhaupt nicht gepolt, sondern im Endeffekt geht es darum, Fakten zu vermitteln und wir wollen ja eigentlich gar keine Emotionen in dem Sinne. Und das Argument wäre ja, naja, aber die Leute sollen sich ja an die Fakten erinnern. Die Emotion ist ja am Ende des Tages egal und wenn die Emotion mühsal und so ein ganz ekliges inneres Druckgefühl ist, ja, Pech gehabt an der Stelle. Was würdest du denn da entgegnen?
Also brauche ich gar nicht selber entgegnen. Also es gibt eine wunderbare Harvard-Studie von Jerome Brunner dazu, dass Menschen merken sich Geschichten 22 Mal besser als reine Fakten. Die Zahlen sprechen für sich. Da brauche ich wirklich gar nicht weit ausholen. Also wir haben so viel wissenschaftliche und psychologische Erkenntnisse zum Thema Storytelling, dass es einfach... Es wäre fahrlässig, quasi Storytelling nicht zu nutzen fürs Lernen. Du hast ja gerade schon gesagt, wir wollen ja, dass die Leute sich erinnern. Im besten Fall wollen wir nicht, dass wir einfach nur im System hinten dran ein Häkchen setzen, weil die Rechtslage es so möchte, sondern im besten Fall soll das Lernen ja das Unternehmen weiterbringen. Und wenn ich möchte, dass das Unternehmen weiterkommt im Lernen, dann muss ich einerseits Lernbereitschaft herstellen und andererseits Erinnerungsfähigkeit herstellen. Und beides tut Geschichten.
Das finde ich gerade total spannend. Also zum einen hast du mich total gecatcht. Mit 22 Mal mehr merkst du dir eine Geschichte als ein Fakt. Und am Ende des Tages, was wir ja wollen, ist, dass am Ende des Tages eigentlich eine Erkenntnis hängen bleibt. Wo ich im Zweifelsfall irgendeine Studienzahl nochmal nachlesen kann. Ja, mein Gott, also da muss ich nur wissen, wo es steht. Aber was ich möchte, ist ja, dass sich dann wirklich ein konkretes Verhalten eigentlich verändert. Und das tut es ja viel mehr, wenn ich eine Emotion auch durchlebt habe, wenn die anschlussfähig für mich ist und nicht, wenn ich irgendwie 5000 Fakten auswendig gelernt habe und dann, also ich glaube, das kennen wir alle auch noch so aus Studienzeiten, die einmal schön ausgekotzt haben und danach waren sie am Ende des Tages eigentlich wieder völlig weg. Also von daher hast du mich damit gerade total gecatcht. Und jetzt lass uns mal ins, ja, gute Geschichten, gute Lerngeschichten entwickeln reinspringen. Was brauche ich denn? Oder beziehungsweise wie starte ich denn, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne mal anfangen, meine Lernformate anders zu denken. Ich möchte anfangen, da tatsächlich eigentlich in Geschichten zu denken, in Emotionen zu denken. Wie fange ich denn an?
Das richtige Anfangen ist eigentlich mit Zuhören und die richtigen Fragen stellen. Also es passiert total oft, dass ich in Terminen mit Kunden sitze und die sagen mir, ja, die sollen das lernen. Und dann frage ich, warum? Und dann kriege ich in der Regel keine Antwort mehr. Und dann frage ich als nächstes, ja, wer ist denn die Zielgruppe? Und auch darauf kriege ich in der Regel keine Antwort. Und gute Geschichten leben von echten Menschen, von echten Geschichten. Also das Einfachste, was ich im Unternehmen machen kann, ist die sogenannte Ein Tag im Leben von. Geschichte. Das heißt, wenn ich möchte, dass zum Beispiel geschult wird, Marketing für AnfängerInnen im Unternehmen, dann muss ich mir überlegen, was passiert denn an so einem Tag im Marketing? Da kommt morgens zum Beispiel rein, wir müssen bis heute Abend das und das veröffentlicht haben. Wir haben aber keine Ressourcen, du machst das jetzt. Du hast keine Erfahrung, wie das geht, aber du wirst das schon schaffen. Das heißt, du hast diesen Zeitdruckeffekt. Du hast den Effekt, dass du dir erstmal strukturieren musst, was ist denn die Aufgabe eigentlich? Also musst du ja schließen, was soll ich eigentlich tun und wen brauche ich dafür? Und dann hast du natürlich noch ältere Kolleginnen, die du ab und zu vielleicht mal was fragen kannst, aber die nicht den ganzen Tag Zeit haben, dich zu begleiten. Das heißt, du hättest hier wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Geschichte, die schon alleine von dieser Spannung lebt. Schaffe ich das überhaupt, diese Aufgabe zu bewältigen, obwohl ich keine Ahnung habe, was ich hier tun soll? Das heißt, man hätte in dieser Geschichte vielleicht, man nimmt diese tatsächlich diesen Point of View ein von dieser Person, die diese Aufgabe bekommt. Das heißt, als erstes wirst du dann reingeworfen und gesagt, das ist deine Aufgabe, aber was ist eigentlich genau deine Aufgabe? Strukturier das mal. Und dann darfst du vielleicht noch sogar ein bisschen googeln in deiner Story. Du darfst vielleicht sogar ein bisschen eine Kollegin mal eine Frage stellen oder zwei und die Uhr tickt die ganze Zeit im Hintergrund runter. Das heißt, jedes Kapitel endet damit, dass es jetzt heißt, gut, du hast jetzt noch 3 Stunden. Und siehst du, was ich meine? Also schon alleine durch diese Aufgabe, das reale Leben erzählt so gute Geschichten. Da ist der Anfang. Und wenn man nicht weiß, wo die guten Geschichten im Unternehmen sind, sage ich immer, geht zum Kundenservice oder zum Sales. Die haben die guten Geschichten, weil die sind direkt am Kunden, die erleben die verrücktesten Sachen. tatsächlich im Unternehmen.
Ich bin gerade tatsächlich so richtig in dieser Geschichte mit drin gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so ging, dass die da gerade eigentlich das wirklich miterlebt haben. Ich habe die Uhr richtig laufen sehen. Also es war richtig cool, das zu hören und einfach dir dann beim Entwickeln zuzuschauen. Und du hast aber, bevor du angefangen hast, diese Geschichte zu entwickeln, einen ganz wichtigen Punkt aus meiner Sicht angesprochen, nämlich du gehst in Auftragsklärungsgespräche und die Leute können dir die Frage nicht beantworten, warum soll es dieses Training geben? Was ist der Zweck? Und wer soll eigentlich was lernen? Und ich finde, da können wir ganz wunderbar den Bogen hinschlagen zum ganzen Thema Business Impact von Lernen. Weil Lernen an sich und auch gute Geschichten beim Lernen sind ja kein Selbstzweck. Also wir sitzen ja nicht am Lagerfeuer und erzählen uns was. Das wäre im Kontext sozusagen der Lerngeschichte dann wieder ganz toll. Aber wir sitzen ja faktisch nicht da und erzählen uns was nur, um eine gute Zeit zu haben. Sondern es geht ja wirklich jetzt in der Organisation darum, dass wir davon einen entsprechenden Mehrwert haben. Und da könnte man jetzt systemisch ja nochmal ganz anders dahinter gucken und sich überlegen, brauche ich da tatsächlich gerade, also müssen die Leute wirklich was lernen oder muss ich eigentlich eher was im System umstellen? Ein ganz, ganz anderes Thema, das wäre ein Strang, den müssen wir mal anders mal nochmal aufmachen. Aber das finde ich so einen ganz zentralen Punkt, erstmal sich zu überlegen, so, braucht's das, was ich da gerade mir vorstelle und warum und für wen? Und dann sind wir ja tatsächlich eigentlich mitten im wahren Leben. Als du gerade gesagt hast, sowohl der Kundendienst als auch jetzt die Kolleginnen und Kollegen im Sales, ich glaube tatsächlich auch, dass man das HRler ganz spannende Geschichten erzählen können. Also gerade da kommen ja die Leute mit Dramen teils oder auch wirklich mit harten Konflikten, wenn es um das Thema geht, wie mediere ich Konflikte, wie komme ich zu, also wenn es in Teams crasht und wenn sozusagen da 1000 Scherben auf dem Boden liegen, was mache ich denn da? Also da, wie du sagst, das wahre Leben schreibt grandiose Geschichten und eigentlich musst du nur hingucken. Aber stell dir jetzt vor, wir haben tatsächlich, wir haben unsere gute Geschichte und wir gießen die jetzt tatsächlich in Format und jetzt hast du das ja tatsächlich quasi aus dem Ärmel geschüttelt. Du hast das ja aber nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt, sondern du hast ja da tatsächlich eigentlich gerade eine Struktur für dich im Hinterkopf sozusagen ablaufen lassen. Das heißt, wir wissen jetzt, okay, wir gucken ins wahre Leben, wir gucken da, wo wir wirklich Konfliktherde, Probleme haben und versuchen, die in Geschichten zu gießen. Und dann helfen ja aber tatsächlich, wenn ich das wirklich in so einen Guss bringen möchte, helfen uns Strukturen. Kannst du da mal so ein bisschen weiterhelfen? Also ich meine, dass du gerade sehr stark so in Richtung Storyspine gedacht hast, beziehungsweise dich daran orientiert hast. Aber das wäre ganz spannend, einfach mal da zu gucken, was gibt's, was uns dann hilft, da wirklich so einen Guss ranzubringen.
Also war tatsächlich schon eine Ebene tiefer als der Storyspine, aber ich fand das schon ganz lustig, als ich deinen letzten Newsletter gelesen habe und dann dir zurückgeschrieben habe, dass ich den Storyspine schon seit ewigen Zeiten in all meinen Workshops benutze, egal ob digital oder vor Ort. Ich habe so eine ganze Tüte 90 Story-Würfel, die ich manchmal mit mir rumschleppe und wo dann die Leute würfeln dürfen und den Storyspine mit befüllen. Das ist so die grundlegendste Grundstrukturen, sage ich jetzt mal. Der Storyspine, den nutze ich vor allem so als Icebreaker, um die Leute vom weißen Blatt wegzubekommen. Also die meisten Leute haben am meisten Angst davor, dass sie nicht erzählen können, was totaler Blödsinn ist, weil unsere täglichen Gespräche zu 65% aus Geschichten bestehen. Also wir alle können erzählen. Mhm. Wir kriegen dann nur Angst, wenn wir nicht wissen, wie. Und da nutze ich oft etwas, was ich Templates nenne. Also ich habe ein paar Templates, die ich immer wieder gerne benutze und die natürlich in meinem Kopf sind. Storyteller gehen davon aus, es sind so in der westlichen Welt zwischen 7, 12 oder 20. Mhm. Ich sage immer, am Ende des Tages ist egal, wie viele es jetzt tatsächlich sind. Aber es gibt so Muster, die erkennt unser Gehirn sofort wieder. Und da wissen wir, was wir damit machen sollen. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, Cinderella ist dieselbe Geschichte wie Pretty Woman, da musst du kurz drüber nachdenken. Aber die Muster, das ist quasi das aktualisierte Muster von Cinderella ist Pretty Woman. Und da gibt es sicher auch noch neuere Beispiele davon. Aber grundsätzlich ist es das Muster vom Tellerwäscher zum Millionär. Aha. Diese Geschichte haben wir unzählige Male schon erzählt. Und je nachdem, manche Muster sind in Unternehmen beliebter als andere. Also ich habe es erst einmal geschafft, mit dem Unternehmen ein Phönix aus der Asche zu erzählen. Mhm. Weil in Deutschland scheitert man nicht. Mhm. Und schon zweimal redet man nicht drüber, wenn man gescheitert ist. Und dementsprechend sind es so Muster, die in bestimmten Kulturen besonders beliebt sind oder eben auch nicht. Und die habe ich natürlich in meiner Schublade, in meinem Hinterkopf. Ich erzähle jetzt seit über 25 Jahren. Lassen wir es einfach dabei. Und ich habe da viel Übung drin. Das heißt, ich mache das unbewusst, dass ich diese Muster auspacke. Aber das kann man eben lernen und üben und trainieren, wie jeden anderen Skill auch.
Also das heißt, im besten Fall schaut man mal, welche Muster sind denn sozusagen am gebräuchlichsten. Und jetzt hast du den Phönix aus der Asche, hast du gerade schon mal aufgezählt und aber gleich gesagt, der wird vermutlich so im Dachraum nur so mäßig gut funktionieren. Aber die Cinderella-Story ist mit Sicherheit ein so ein Thema. Ich weiß gar nicht, ob Superman tatsächlich auch sowas ist, was irgendwie... The Hero's Journey, was da so ein Thema sein könnte. Also ich glaube, da kann man sozusagen Erzählmuster kann man ja googeln. Und da wird man wahrscheinlich jede Menge ausgegeben bekommen. Und da einfach mal so ein bisschen mitschauen. Dann, entschuldige bitte.
Ich kann noch kurz ergänzen. Also die ich am meisten verwende, würde ich sagen, sind das Monster besiegen. Also jeder von uns hat metaphorische oder echte Monster, gegen die man kämpfen muss. Also Superman fällt sich ja auch in dieses Muster. Und das andere ist die Quest. Die Quest ist etwas, was man auch sehr gerne nicht alleine bewältigen muss. Also die eignet sich sehr gut auch für Teamtrainings, für Führungskräfte. Aber man hat ein Problem oder eine Frage, das man gemeinsam lösen muss. Und da kann man auf dem Weg eben viele Abenteuer erleben. Man kann sich Hilfe holen von Zauberern oder von Mentorenfiguren. Und dementsprechend, diese beide eignen sich eigentlich ziemlich gut für sehr viele Trainings, würde ich sagen. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Fiktion und Realität. Wo passt was rein? Da gebe ich auch gerne noch eine Empfehlung dazu. Man kann gerne mit realistischen Themen anfangen. Realistische Themen heißt nicht, dass es langweilig ist. Überhaupt nicht. Sondern Fiktion empfehle ich vor allem dann, wenn die Themen sogenannte verbrannte Erde sind in einem Unternehmen. Das heißt, wenn Menschen sich nicht mehr einfach so auf dieses Thema einlassen können. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe vor vielen Jahren, da gab es so einen Autoskandal in Deutschland.
Echt?
Ich sage jetzt keine Namen, er wiederholt sich auch lustigerweise gerade. Habe ich kurz überlegt, ob ich mal anklopfen soll. Und da war das Thema dann bei einem anderen Autobauer in Deutschland, kamen die dann an und haben gesagt, wir müssen jetzt Betrug schulen. Das Thema. Aber wir haben das Problem, dass die Mitarbeiter natürlich sagen, damit haben wir nichts zu tun, das sind doch immer nur die da oben. Also haben wir das Thema komplett aus der Realität rausgehoben. Und ich habe so Detective-Noir-Kurzgeschichten geschrieben, wo die Lernenden dann quasi das Greenhorn waren. Der alte Detective hat sie unter seine Fittiche genommen und die durften dann von diesem Haudegen lernen, was eigentlich Betrug ist, wie ich ihn erkenne und was ich mache, wenn ich ihn erkannt habe. Und das ist eben einer dieser Tricks, die man anwenden kann, weil das Problem tatsächlich ist, wenn ich mental nicht in der Lage bin, dieses Thema frei zu betrachten. Nachhaltigkeit ist übrigens mittlerweile auch so ein Thema, wo viele, viele Unternehmen Probleme haben, das zu schulen, weil es eine Abwehrhaltung dazu gibt. Und dann empfehle ich immer, es aus der Realität rauszuheben.
Sehr cool. Habe gerade an den Detective gedacht und habe tatsächlich für mich gerade so gedacht, ich kenne so diese klassischen Compliance-Trainings und ich finde die so fürchterlich. Ich glaube, da kann jeder, der gerade zuhört, kann diese Worte nachvollziehen. Und insofern hätte ich mich, glaube ich, so gefreut über so ein Detektivformat. Oder du hast ja erst vor kurzem einen Post abgesetzt zu einer Western-Story im sozusagen immer ähnlichen Kontext, die ich übrigens auch ganz großartig finde. Und ich würde tatsächlich, wenn du das erlaubst, die hier auch gerne einmal aufgreifen wollen, ich einfach auch da das total toll finde, dass auch da ja wir eigentlich eine fiktive Situation haben, aber eine, wo in meiner Wahrnehmung einfach Compliance richtig Spaß machen könnte. Kannst du da mal noch so ein bisschen Kontext dazu geben?
Oh, also der Governance-Western ist tatsächlich eine Idee, die ich auch schon ein bisschen mit mir rumtrage. Und hier ist eben so, also das ist quasi eine Kopfstand-Idee, wenn man es eigentlich genau nimmt. Weil wenn man Governance wegnimmt, was bleibt übrig im Unternehmen? Wilder Westen. Es kann so einfach sein. Genau, und dann habe ich gedacht, okay, dann fangen wir im Wilden Westen an. Alles ist ganz furchtbar. Jeder behandelt quasi die Stadt als Selbstbedienungsladen. Es gibt keine Recht und Ordnung. Es gilt das Recht des Stärkeren und jeder macht eigentlich, was er will. Also kommt der neue Sheriff in die Stadt. Der Sheriff muss jetzt eben diese neuen Regeln einführen, er muss sie durchsetzen und hat dabei eben, entweder ist der Lernende selbst der Sheriff, das habe ich noch nicht bis zu Ende tatsächlich durchdacht, oder man ist der Helfer des Sheriffs. Das könnte ich mir auch durchaus gut vorstellen. Je nachdem irgendwie, wie die Zielgruppe auch gestrickt ist am Ende, kann man das so oder so drehen. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass die Lernenden eine aktive Rolle haben und dass ihre Handlungen Konsequenzen haben. Das heißt, wenn sie sich dann auch falsch entscheiden in dieser Westernstadt, kann das durchaus auch mal eine Rolle rückwärts bedeuten. Und man slidet vielleicht wieder vom Governance 100% zu Governance 75% zurück. Das darf durchaus passieren. Und das ist wichtig in Geschichten, dass solche Dinge auch passieren, dass Handlungen Konsequenzen haben.
Also eigentlich sind wir da dann fast auch so ein bisschen im spielbasierten Lernen, wenn man so möchte, weil ich ja faktisch einfach auch sehen muss, was für eine Konsequenz hat im Prinzip das, was ich tue oder eben nicht tue. Jennifer, ich hätte 3 Fragen, die ich dir unbedingt noch stellen muss. Und ich sehe schon, ich befürchte, wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Folge 2 zum Thema Story-Based Learning aufnehmen, weil sonst werden wir den Rahmen unseres Podcasts sprengen. Aber 3 Fragen hätte ich und die fände ich jetzt wirklich nochmal ganz, ganz wichtig, um sozusagen an unserer Folge 1 einfach mal die in ein für sich sozusagen separates Gefäß setzen zu können. Die Frage 1 wäre, wie lang sind denn gute Geschichten? Also ist das tatsächlich das Märchenbuch? So von der, ist das episch? Ist das was ganz Kleines? Also wie groß muss denn so eine gute Geschichte sein? Wie viel kann oder sollte ich da reinpacken?
Die kürzeste Geschichte der Welt wird Ernest Hemingway zugeschrieben. Sie hat ganze 5 Worte.
Kennst du die?
Okay, jetzt nicht.
Nee.
Also deine Frage ist quasi, machen Geschichten Trainings unnötig lang? Und die Antwort ist nein. Was wichtig ist, wenn man Geschichten in Trainings verwenden will, ist, dass man sich wirklich auf eine Sache konzentriert, die man schulen will. Du hast ja heute auch einen Post gemacht zum Thema Serie. Und wenn ich dann mehr als eine Sache quasi gut schulen möchte in einem Training, dann muss ich halt in Welten, in Serienwelten denken, in Serienstaffeln. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich den Konsumgewohnheiten der Leute heute auch viel näher kommt als ein 6-Stunden-Compliance-Training. Niemand möchte ein 6-Stunden-Compliance-Training.
Nein. Genau. Wenn ich ehrlich sein soll, möchte ich auch kein 1-Stunden-Compliance-Training haben, sondern ich hätte das gerne in 10-Minuten-Snippets, wenn ich ganz ehrlich sein soll.
Und das geht mit Stories sehr gut, weil wir die Struktur gut verstehen. Also du musst ja nichts erklären. Wir verstehen ja eine Story-Struktur. Wir verstehen intuitiv, sag mal, TikTok 60 Sekunden funktioniert recht ähnlich wie ein 90-Minuten-Film oder eine 20-Minuten-Serienfolge. Also man kann reingeben und rausnehmen, so viel man halt Platz hat. Solange die Trainingsinhalte und die Stories Hand in Hand gehen. Das ist eben ganz wichtig, dass man da nicht bricht.
Das finde ich ist ein total guter Punkt. Und auch diese Ergänzung, es macht ganz viel Sinn, gerade wenn man auch vielleicht umfassendere Themen hat, dass man die eher in so Serien sozusagen oder Folgen herunterbricht. Und daran schließt sich für mich jetzt tatsächlich die 2. Frage auch an, nämlich, was ist denn ein gutes Gefäß für so eine Geschichte? Also implizit hatte ich es tatsächlich ganz häufig, wenn du erzählt hast, so ein Videoformat eigentlich im Kopf, wo ich zuschaue. Das stelle ich mir jetzt aber tatsächlich wahnsinnig aufwendig im Zweifelsfall zu produzieren vor. Wenn man jetzt auch wirklich mal so gute TikTok-Videos, Reels auf Instagram und so weiter anguckt, also ganz ehrlich, die sind ja wirklich auch teils auch unfassbar aufwendig produziert. Und wir haben ja im Corporate Learning kein Geld. Also fällt sozusagen die Hochglanzproduktion vielleicht eher aus. Aber was gibt's denn da? Also was ist deiner Erfahrung nach? Was sind coole Medien, mit denen ich solche Geschichten erzählen kann?
Also eigentlich sind dir da keine Grenzen gesetzt, außer finanzielle offensichtlich im Corporate Learning, wobei ich das wirklich in Anführungszeichen setzen würde, jetzt wo mit KI vieles möglich wird, was vorher aus der Reichweite raus war für Corporate Learning, auch im Videobereich übrigens. Für mich Ich finde es schön, dass du sagst, für dich sind das, da laufen dann Videos ab. Es ist mittlerweile ein recht offenes Geheimnis, dass ich keine Bilder im Kopf habe. Ich bin afantastisch. Das heißt, wenn ich eine Geschichte erzähle oder wenn mir jemand eine erzählt, dann habe ich das als Audiospur und ich habe das als emotionale Spur. Ich habe keine Bilder dazu. Das heißt, für mich brauchen Geschichten auch nicht unbedingt Bilder. Und wenn man sich das anschaut, Bilder müssen auch zur Story passen. Wenn es nur Schmuckbilder sind, dann können sie ehrlich gesagt auch weg. Das bringt niemandem was, außer verschwendete Ressourcen. Und für mich ist es so, ich habe dir ja gerade in 5, 6 Worten eine Geschichte erzählt. Worte sind quasi die Basis für mich, was mittlerweile auch sehr gut und gerne genommen wird, auch im Corporate-Bereich sind Audios. Also warum nicht als True-Crime-Podcast quasi denken, das Ganze. Also grundsätzlich sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, wir müssen auch weg vom One-Size-Fits-All. Weil die Zielgruppen sind unterschiedlich, die Gewohnheiten, die Zeiträume sind unterschiedlich. Vielleicht müssen wir eher denken, okay, das ist meine Lerngeschichte. Kann ich es möglich machen, dass ich die als auf Knopfdruck als Podcast ausgegeben bekomme oder zum Lesen für die Ingenieure zum Beispiel sagen immer gern, ich hätte das gern als PDF gehabt oder dann eben als Web-based Trading oder sogar als Game. Also ich glaube, wir bewegen uns da hoffentlich in eine Zukunft mit KI, wo das möglich sein wird, dass ich es mir ausgeben lassen kann, wie ich es gerne hätte.
Das finde ich voll einen guten Punkt. Ich habe gerade bei deiner Ingenieurs sozusagen Präferenz dran gedacht, wie cool wäre das denn, wenn die so eine Art comic-basierte Aufbauanleitung bekämen als PDF? Also, das heißt, du sagst, es ist eigentlich, gibt es jede Menge Gefäße, in die man die Geschichten sozusagen stecken kann. Und von Podcast über Video, über Text, über, ich finde auch ehrlicherweise so Newsletter-Happen finde ich großartig, weil ich wirklich gerne lese, aber also mich zum Beispiel so ein 400-seitiges Buch ohne jegliche grafische Auflockerung wahnsinnig machen würde. Also, das heißt, das kann ja durchaus auch nochmal ein Format sein und das sind ja alles Themen und wie du sagst, wenn ich die KI mit nutzen kann, dann bin ich ja in Bruchteilen der Kosten unterwegs. Ich brauche eigentlich nur gute Ideen. Und du hast ja gerade ganz viele Anker geliefert, wie man tatsächlich auch diese Ideen entwickelt und mit welchen Methodiken man im Zweifelsfall dann nochmal dran gehen könnte. Deswegen eine Frage noch. Wie merke ich denn jetzt, dass meine Lerngeschichte zum Erfolg geführt hat? Also woran merke ich, dass die Leute wirklich was gelernt haben?
Also ich glaube, das Erste, was ich als Erfolg sehen würde, ist, wenn sie drüber sprechen. Das vergessen, glaube ich, die meisten Unternehmen, dass der Erfolg eines Trainings tatsächlich damit fällt oder steht oder fällt, ob die Leute drüber reden und nicht im Sinne von, ich erinnere mich noch so gut dran, ich habe ja selbst in einem Lernunternehmen gearbeitet und dann mussten wir so ein Compliance-Training machen und wir saßen halt so dritt vor einem Computer und haben uns die Antworten zu den Aufgaben gescreenshottet, damit keiner von uns den Blödsinn eben zu viel Zeit verschwenden musste auf dieses Training. Also das ist ja eigentlich einfach so und also für mich steht und fällt es wirklich mit Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber auch, wie gut kann ich mich dran erinnern? Also ich habe vorletztes Jahr auf der LearnTech habe ich tatsächlich jemanden getroffen, der dieses Training mal gemacht hat, das Frost-Training, das ich geschrieben habe. Und er konnte sich dran erinnern, dass er dieses Training gemacht hat.
Cool.
Und das war damals, glaube ich, 4 oder 5 Jahre her, dass er dieses Training gemacht hat. Und die Erinnerbarkeit und die Umsetzbarkeit, also erkenne ich quasi im realen Leben dann in der Situation das wieder, das ist natürlich wichtig, aber ich muss dazu auch tatsächlich zugeben, viel zu oft ist es heute noch so, dass ich in dieser Phase überhaupt keine Rolle mehr spiele als Learning Experience Designer und das finde ich sehr, sehr schade. Ich finde persönlich, man müsste das alles viel größer denken, auch über Silos hinweg, schon überlegen in der Strategie eigentlich, was sind die Themen, wie verpacken wir diese Themen in Stories, wie kommunizieren wir die im Unternehmen übers Training hinweg natürlich auch und wie betten wir die ein in die einzelnen Teams, also wirklich systemischer denken, das Ganze und bei mir scheitert es ja quasi schon daran, ich kriege das fertige Training in der Regel gar nicht mehr zu sehen. Kann dazu nur sagen, ich weiß es leider oftmals nicht, ob das Training gewirkt hat oder nicht. In manchen Fällen bekomme ich dann noch so eine E-Mail mit Lob irgendwann zugeschickt oder mit Stimmen zum Training und dann weiß ich, okay, das hat was bewegt, aber in den meisten Fällen bekomme ich nicht mal das, um ehrlich zu sein.
Ganz ehrlich, dann lassen wir doch erstmal die Geschichte des Herrn, der dein Training besucht hat, stehen. Weil ganz ehrlich, Jennifer, ich kann mich nicht an ein Compliance-Training erinnern, das ich jemals besucht habe. Wirklich nicht. Und ich habe viele, viele, viele in meiner ganzen Corporate-Zeit besucht. Also das heißt, ich finde das tatsächlich sehr bemerkenswert und würde mal behaupten wollen, jeder, der gerade zuhört, kann sich mal fragen, wie viel solcher Trainings er oder sie selbst erinnert. Und allein das, finde ich, ist ein extrem gutes Argument, auf sagen, wir probieren es mal mit guten Lerngeschichten. Und wir sind ja alle eingeladen, uns Gedanken darüber zu machen, wie man da tatsächlich dann auch in der eigenen Organisation eine gute Maßzahl finden kann, um zu sagen, die haben einen Effekt. Also insofern ein offenes Ende, würde ich an der Stelle sagen.
Es gibt natürlich Studien aus dem Marketing, die belegen, dass das Storytelling wirkt. Also wir wissen schon grundsätzlich aus der Marketing, aus der Psychologie, dass Sachen wirken. Aber wenn du jetzt eben so ganz stark fragst, dann muss ich sagen, also die Strukturen in den Unternehmen sind bisher noch nicht so. Ich sage auch noch nicht. Dass datengetriebene Erkenntnisse, wie sie im Marketing ja total üblich sind, schon angekommen wären.
Das finde ich ja tatsächlich auch insofern gar nicht schlimm, als dass wir ja aus der Wissenschaft uns ganz häufig einfach desselben Phänomens einfach aus anderen Disziplinen entleihen und das transferieren und faktisch erstmal davon ausgehen, dass dann da eine entsprechende ähnlich lautende Beziehung am Ende des Tages da ist. Insofern, also mich hast du gerade wahnsinnig inspiriert. Ich habe gerade richtig Lust, ans Geschichtenschreiben zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich könnte mir vorstellen, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähnlich geht. Deswegen, liebe Jennifer, sage ich dir jetzt erstmal von Herzen Dankeschön für diese wunderschöne halbe Stunde. Siehst du, die Zeit ist verflogen. Für diese schöne halbe Stunde. Es hat mir wirklich eine riesige Freude gemacht. Ich hoffe, dass du ganz bald wiederkommst. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Restwoche.
Danke dir. Und ich komme natürlich sehr gerne immer wieder.
So, dann haben wir doch eine Verabredung zu Runde 3. In diesem Sinne, bis bald.
Bis dann.